Es ist ein Ausbeutungssystem. Also der Deutsche wird ausgenommen. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Der Krieg ist die Erwerbsart der Reichen. Es sitzen natürlich auch die falschen Leute an den Schalthebeln, ganz klar. Das sind Leute in der Politik, die haben teilweise keinen Schulabschluss. Die haben noch nie wirklich gearbeitet. Also, und die wollen uns hier erklären, wie wir zu wirtschaften haben. Wenn da jetzt eine Finanzkrise kommt, wenn da Banken kippen und so weiter, da kann ich ja alles machen. Die Mächtigen, die wissen, wie Sie sagen, die wissen ja auch, wie das System aufgebaut ist, dass das eben gegen die Wand fährt. Das ist ja bekannt.
Wie kann man sich denn irgendwo absichern?
Also sich von allem raushalten, was empfohlen wird.
Glauben Sie tatsächlich, dass ein Lastenausgleich kommen wird in den nächsten Jahren? Sigmar Gabriel hat ja schon vor ein, zwei Jahren ganz offen darüber gesprochen.
Ja gut, der wird kommen, natürlich. Es muss erst schlimmer werden, bevor es wieder besser wird.
Ich spreche heute mit Günter Hannig. Er hat mehr als ein Dutzend Bücher für den Bereich Wirtschaft und Finanzen geschrieben. Er beschäftigt sich mit dem Geldsystem und der Wirtschaftssituation seit vielen, vielen Jahren. Er sagte beispielsweise die Finanzkrise 2008 voraus und auch die Eurokrise danach. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Herzlich willkommen im Auf1-Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben vor einem Jahr, Herr Hannig, ein Buch veröffentlicht im Kopfverlag Plünderland und haben in diesem Buch beschrieben, anhand von vielen Fallbeispielen, wie Deutschland ausgesaugt und ausgeplündert wird. Jetzt, als dieses Buch erschienen ist, hatte Deutschland einen sozialdemokratischen Bundeskanzler. Jetzt ist ja ein Bundeskanzler der CDU am Drücker. Hat sich nun alles geändert oder wie stellt sich die Situation für Sie heute dar?
Es ist alles schlimmer geworden. Also damals hatten wir ja die Rekordschulden noch nicht, den Billionen Sondervermögenhaushalt, der jetzt gemacht worden ist. Das kam ja alles erst danach. Also 1 Billion Euro, was Deutschland jetzt Sondervermögen, Sonderschulden machen möchte, das habe ich mir damals selber nicht ausgemalt, dass es so schlimm werden wird. Weil das muss ja bezahlt werden, da müssen wir Zinsen dafür bezahlen. Da gibt es ja schon Rechnungen, dass wir die nächsten 10 Jahre dafür 400 Milliarden, bis zu 400 Milliarden Euro Zinsen bezahlen müssen für das Ganze, was dann wieder mit den Steuern finanziert werden muss.
Sie sagen, mit den Steuern muss es finanziert werden. Das bedeutet, die Einnahmen, die der Staat generiert, werden dann nicht für Straßensanierungen oder öffentliche Einrichtungen ausgegeben, was ja die Aufgabe des Staates wäre, sondern für den Zinsendienst und für den Schuldendienst aufgewendet.
So läuft, so sieht das am Ende eben aus. Man nimmt Schulden, man nimmt Schulden auf und verspricht dann, ja, da machen wir dann die Straßen sanieren und so weiter. Und am Ende geht es eben nur noch um Zinszahlungen. Da muss dann alles zusammengestrichen werden, dass wir eben diese ganzen Zinsen dafür noch bezahlen können.
Jetzt haben Sie in dem Buch die These aufgestellt, dass es ein Märchen sei, dass Deutschland so reich wäre und dass das Gegenteil der Fall ist. Sie schreiben etwa, Deutschland gehört zu den ärmsten Bevölkerungen in Europa. Wie das?
Das ist richtig. Also der Staat ist reich in Deutschland. Der hat Steuereinnahmen von etwa 1 Billion Euro und dann nochmal Sozialversicherungseinnahmen von 1,3 Billionen. Also 2,3 Billionen hat der Staat Einnahmen jedes Jahr. Das ist ja unglaublich. Da kann man ganze Staaten damit finanzieren normalerweise. Nur der Bürger ist eben arm. Also in anderen Staaten ist es umgekehrt. Da ist der Staat arm, aber die Bürger reich. Wie in Italien zum Beispiel. Aber in Deutschland ist umgekehrt. Der Bürger in Deutschland ist arm. Wir gehören vom Vermögen her, gehören wir mit zu den Ärmsten. Wir sind so auf der Stufe von Portugal ungefähr. Was der normale Deutsche eben so besitzt, was der Vermögen hat, sind wir auf der Stufe von Portugal. Da sind also jede Menge Länder noch wesentlich besser dran als Deutschland. Österreich zum Beispiel ist auch besser dran.
Ist das eine Verhältnisrechnung oder ist das tatsächlich von Vermögensrücklagen, die jemand angespart hat und was er an Einkommen hat? Oder ist das eine Verhältnisrechnung im Vergleich zum Arbeitsaufwand, den jemand betreibt?
Nein, das ist einfach gerechnet Gesamtvermögen, also Immobilienvermögen, Geldvermögen, was die Leute eben haben im Durchschnitt und das eben verglichen unter den einzelnen Ländern. Und da schneidet Deutschland extrem schlecht ab. Wir haben die größte Volkswirtschaft in Europa und gehören trotzdem zu den Ärmsten in Europa.
Aber wenn Deutschland so arm wäre dann könnten sich die Leute ja nicht mehr das alles leisten. Also beispielsweise die Urlaube werden nach wie vor gut gebucht. Man hat in Österreich hatte man jetzt eine sensationelle Skisaison in diesem Jahr 2024/25 hinter sich. Der Großteil der Urlauber sind Deutsche. Auch jetzt im Sommer haben die Hoteliers in Mallorca etwa geschwärmt, wie viele Deutsche auf Urlaub fahren. Also den Deutschen geht es ja trotzdem verhältnismäßig noch gut. Oder können die das einfach nur nicht einordnen im Verhältnis zu dem eben, was sie leisten und was sie abdrücken müssen?
Also manchen geht's gut, aber wenn ich die Statistik hernehme, die Hälfte der Deutschen hat gerade mal 2,5% des ganzen Vermögens. Mhm. Also das konzentriert sich bei ganz wenigen Leuten, das Vermögen. Das ist eben das Problem. Und die haben natürlich Geld, die können zum Skifahren gehen und alles. Aber der Großteil der Bevölkerung, ein Drittel hat ja keinerlei Besitz in Deutschland. Die haben gar nichts. Die haben kein Auto, die haben einfach gar nichts, haben die. Oder da gibt's auch die Statistik, wie lange kann jemand von seinem Vermögen leben? Mhm. Und ich glaube, der Schnitt liegt bei 11 Monaten. Der durchschnittliche Deutsche kann, wenn er jetzt alles verkauft, kann er 11 Monate davon leben. Mhm. Und ein Drittel kann, glaube ich, nur 3 Wochen davon leben, von dem Ganzen. Also
das ist eine sehr große Anzahl. Das sind Millionen Bürger, die überhaupt nicht durchkommen könnten.
Ja. So sieht das eben aus, ja. Mhm. Und die kommen auch nicht auf einen grünen Zweig. Also da gibt's auch keine Hoffnung, dass die irgendwie weiterkommen würden. Die können arbeiten, was sie wollen, und kommen eben nicht weiter. Das liegt halt auch daran, weil wir mit die höchsten Steuern auf der ganzen Welt haben in Deutschland. Höchsten Steuern und Abgaben auf der ganzen Welt.
Wie lange muss man in Deutschland arbeiten, bis man nicht mehr für den Staat arbeitet, statistisch gesehen?
Über ein halbes Jahr
zahlt man dem Staat.
Der Großteil des Jahres arbeite ich für den Staat.
Und der macht dann was mit dem Geld? Weil wenn Sie sagen, dass über 2 Billionen werden da jedes Jahr eingenommen, man hat ja das Gefühl, dass alles immer schlechter wird.
Es wird definitiv schlechter, das Ganze. Der Staat, ich habe ja gesagt, 2,3 Billionen Einnahmen. Also das, und es reicht immer noch nicht. Die kommen ja immer noch weiter. Es reicht nicht, das reicht nicht, das Ganze. Das kann man sich gar nicht vorstellen, sowas. Da gibt's Staaten, die kommen mit wenigen Milliarden aus, wenige 100 Milliarden aus, und bei uns reichen 2,3 Billionen nicht aus.
Jetzt haben Sie ein Kapitel drinnen über die Deutsche Bahn, da musste ich schmunzeln, weil es ist ja so, pünktlich wie die Deutsche Bahn hat es früher immer geheißen, und zu uns kommen ja auch viele Gäste mit der Deutschen Bahn, wenn sie zu uns in die Studios kommen, und fast jeder hat immer Verspätung, jeder schimpft über die Deutsche Bahn, sagt, es ist mittlerweile Verlass darauf, dass sie zu spät kommt oder dass Gebrechen stattfindet. Ist das schon eine Auswirkung aus dieser falschen Finanzpolitik, dass man das Geld eben für Schulden und Zinsen, oder wir kommen ja auch noch zu skurrilen Projekten und Finanzierungen und Entwicklungshilfe und was auch immer, ist das schon eine Auswirkung, dass der Staat eben sich nicht mehr um diese eigentlichen Aufgaben wie Infrastruktur und die Bahn kümmern kann?
Naja, man hat die Bahn halt ausgeschlachtet. Man wollte da immer die Bahn AG, man wollte gute Zahlen darstellen und hat einfach an der Renovierung und an der Instandhaltung gespart. Und jetzt hat man eben das Desaster, jetzt ist das ganze Bahnnetz, die Oberleitung, das alles marode. Und das ist die Ursache für diese Verspätungen. Wir haben jetzt die Bahn, die unpünktlichste Bahn in ganz Europa. Eben früher, die Deutsche Bundesbahn war ein Vorbild für alle, und jetzt haben wir die unpünktlichste Bahn, sogar die rumänische Bahn ist noch pünktlicher als die Deutsche Bahn.
Das ist eine Leistung, ja.
Ja.
Ist es so, Sie schreiben in dem Buch auch, wenn wir beispielsweise eben Reichtum und Rentner, mehr als 1,4 Millionen Rentner bekommen trotz 45 Beitragsjahren eine Rente von unter 1250 Euro im Monat. Also 1,4 Millionen Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben und unter 1250 Euro bekommen. Und jetzt kam ja im Sommerloch die deutsche Bundesregierung, allen voran Friedrich Merz, der erklärt hat, wir haben ein Problem mit den Rentenkassen. Es kamen dann die Vorschläge schon, die Rentner sollen länger arbeiten in Zukunft. Also es wurde nicht alles besser, man bekommt nicht höhere Renten, man muss kürzer arbeiten, sondern man muss jetzt noch länger arbeiten. Und Friedrich Merz sagte, ich habe mir das Zitat extra nochmal rausgeholt, dass ich hier keine Unschärfe habe, im August erst jetzt gesagt, der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar. Was würden Sie dem entgegnen?
Das wäre schon finanzierbar, wenn man es richtig machen würde. Also Österreich hat das ja viel besser gelöst. Da muss eben jeder in die Rentenkasse einzahlen. Da zahlen Beamte ein, da zahlen Selbstständige ein. In Deutschland ist es so, die Beamten zahlen zum Beispiel nichts ein. Also der Beamte in Deutschland, der kriegt im Schnitt über 3.000 Euro Pension im Vergleich zu den eben im Schnitt 1.400, was ein Rentner bekommt. Er kriegt das 2,5-fache vom Rentner, hat aber nie einbezahlt in die ganze Kasse. Also das ist die Ungerechtigkeit dabei. In Österreich zahlt eben jeder ein, auch der Beamte. Und drum funktioniert das System wesentlich besser.
Ja, wobei es natürlich in Österreich jetzt auch schon rumort und diese Inflationsanpassungen hier natürlich immer weit unter dem Wert der tatsächlichen Inflation liegen und viele Rentner sich jetzt schon natürlich leidenschaftlich beschweren, dass sie sagen, ja, unser Vermögen, wir haben ein Leben lang gearbeitet, schmilzt ja weg, die Einkäufe werden teurer und so weiter. Aber das ist ja hausgemacht, das Problem. Es ist ja nicht nur das Problem, dass die Beamten nicht einbezahlen, sondern dass es überhaupt auch strukturelle Probleme gibt, oder?
Das Problem ist halt auch die Demografie. Also das ging ja in den 70er Jahren los, der berühmte Pillenknick, dass plötzlich die Frauen eben keine Kinder mehr bekommen. Man hat dann gesagt, die sollen doch lieber in die Fabrik gehen, anstatt Kinder zu bekommen. Und heute haben wir eben das Desaster, dass wir keine Kinder mehr haben, die das überhaupt finanzieren könnten. Also der ganze Nachwuchs fehlt. Und jetzt sagt man eben, ja, dann brauchen wir eben Zuwanderung. Da müssen eben mehr Leute aus dem Ausland kommen, die das wieder auffüllen, das Ganze. Mhm. Und das funktioniert ja nicht, weil eben zum Großteil ins Sozialsystem eingewandert wird und eben nicht in den Arbeitsmarkt.
Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Haben Sie sich das ökonomisch mal angesehen, wie das aus Ihrer Sicht sich darstellt? Weil es hat ja immer geheißen, die Fachkräfte, die Sie ja dann entpuppt haben, dass sie keine Fachkräfte größtenteils waren, die würden die Pensionen und die Renten bezahlen.
Das wurde uns versprochen so, ja. Man wundert sich ja auch, ständig wird gesagt, wir brauchen Fachkräfte und immer noch keine Fachkräfte. Jetzt sind doch Millionen Leute eingewandert die letzten 10 Jahre. Und trotzdem, wo sind denn die Fachkräfte jetzt? Das war, wie Sie sagen, das waren ja angeblich alles Fachkräfte damals. Und in Wirklichkeit ging das eben alles in das Sozialsystem rein. Also es ist zum Beispiel in Deutschland kaum noch möglich, überhaupt eine Wohnung zu finden, weil eben viel mehr Leute reinkamen. Es kamen ja viel mehr Leute rein, als wir Wohnungen überhaupt haben. Und drum ist es jetzt sehr, sehr schwer, überhaupt noch eine Wohnung zu finden in Deutschland. Das ist die Ursache der Wohnungsnot.
Und deswegen gehen auch die Wohnungspreise
nach oben. Und die Wohnungsmieten natürlich nach oben kräftig, ja.
Sie schreiben im Buch auch von einer Immobilienblase. Können Sie das konkretisieren?
Naja, wenn ich denke, seit 2010 sind die Löhne etwa 30% gestiegen, die Immobilienpreise haben sich aber mehr als verdoppelt. Also da ist ein Ungleichgewicht da. Wenn das stabil ist, gleichmäßig gehen. Löhne steigen, Immobilien steigen. Aber da hat sich eine Schere aufgetan bei dem Ganzen. Da kommt ja dazu, wir hatten ja bis 2022 Niedrigzinsen, da hatten wir Bauzinsen von 0,8%. Jetzt haben wir Bauzinsen von 4,5%. Also da gibt es ja auch ein Gleichgewicht der Zins zu den Immobilienpreisen, weil Immobilien werden in der Regel über Kredite finanziert und da muss ja ein Gleichgewicht da sein. Und da gibt es eine Faustregel, 1% Zinserhöhung bewirkt 16% Rückgang am Immobilienpreis, dass das Gleichgewicht wieder da ist. Das heißt, wenn ich jetzt diese Zinserhöhung nehme, die wir die letzten 3 Jahre hatten, müsste sich der Immobilienmarkt eigentlich halbieren in Deutschland.
Tut er aber nicht,
genau. Und drum, es wird halt jetzt kaum gekauft. Es findet halt kaum ein Handel statt. Weil bei den hohen Zinsen kann ich die hohen Preise einfach nicht bezahlen mit Kredit. Und ich kriege gar keinen Kredit von der Bank.
Aber eine Blase heißt ja auch immer die Gefahr, dass etwas platzt. Wie könnte sich das darstellen?
Dass es ganz plötzlich mal nach unten geht. Also wir haben ja mehrere Krisen gehabt. Argentinien-Krise, da ging es innerhalb weniger Wochen, sind die Immobilienpreise 90% abgerauscht damals. Weltwirtschaftskrise innerhalb weniger Jahre in Deutschland auch 90% sind die Immobilienpreise runtergegangen. Und das kann ganz schnell gehen, wenn da eine neue Finanzkrise oder was kommt, dass die Immobilienpreise auf einen Schlag dann abrutschen. Weil der Immobilienmarkt ist sehr träge. Also das dauert alles. Wenn die Zinsen erhöht werden, bis das dann sich auswirkt, das dauert alles. Das dauert Jahre, bis sich das dann auswirkt. Aber sind die deutlich zu teuer. Wer kann sich denn heute ein Haus für fast 1 Million Euro leisten? Ja. Das ist einfach nicht finanzierbar.
Ja, das war ja in den letzten Jahren ja insofern noch finanzierbar, wo die Kredite noch vergeben wurden. Dann haben halt die Leute 70-80% auf Kredit aufgenommen.
Und das eben zu 0,8%. Da ging das noch, aber eben nicht für 4,5%.
Ja, ich hatte erst unlängst ein Gespräch mit einem Menschen bei einer Bank, wo wir kein Konto bekommen haben bei Auf1, aber wo wir eine gute Gesprächsbasis hatten und wo er auch gesagt hat, die jungen Leute, jetzt zieht es mal wieder ein bisschen besser an, also im letzten halben Jahr, aber letztes Jahr beispielsweise hat gar keiner einen Kredit bekommen, weil die einfach nicht die Eigenkapitalmittel mitbekommen. und die Anforderungen bei den Banken schon so hoch sind, weshalb auch jetzt natürlich die Bauwirtschaft unter Druck gerät und es immer schwieriger wird. Und an der Bauwirtschaft oder an der Automobilindustrie hängt ja auch jede Menge dran, oder?
Eben. Automobilindustrie in Deutschland, jeder sechste Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt von der Automobilindustrie ab. Mhm. Das ist genau das gleiche Desaster. Wer kann sich das noch erlauben, diese Preise? Wer kauft heute noch einen Neuwagen? Das ist einfach viel zu teuer. Ja. Und wenn man dann noch weiß, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass die eben in Amerika zum Beispiel für einen halben Preis verkauft werden, mit Vollausstattung. Mhm. Vollausstattung, halber Preis. Also da kommt man sich schon ein bisschen an der Nase erhoben geführt vor.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Ja, da schreiben Sie genau, dass eben die Autos in Deutschland am teuersten sind weltweit und dass die Produkte, die gleichen Produkte, die identen Produkte eben hier so viel teurer sind in Europa, aber speziell in Deutschland. Warum ist das so?
Ach, das ist eine gute Frage, warum das so ist. Die Autos werden in Deutschland produziert und im Ausland wird die Hälfte verkauft, aber die Einheimischen, die sollen eben einen hohen Preis dafür bezahlen. Also es ist letztlich, das ist ja der Kernpunkt von meinem Buch, drum auch der Name Plünderland, es ist ein Ausbeutungssystem. Also der Deutsche wird ausgenommen. Also das sind enorme Summen. Das ist auch im Billionenmaßstab, was da so aus den Leuten rausgesaugt wird. Drum sind wir eben die Ärmsten in Europa oder mit die Ärmsten in Europa. Daran liegt das. Wir arbeiten am meisten, die Arbeitsstunden, das ist ja alles. Der Deutsche ist ja nicht faul. Man kann ja nicht sagen, der ist arm, weil er faul ist. Das stimmt ja nicht. Wir arbeiten, wir haben die meisten Überstunden, wir haben das größte Bruttoinlandsprodukt, die stärkste Wirtschaft und trotzdem sind die Leute arm in Deutschland.
Und ein Punkt ist, sagen Sie, dass die Dinge so teuer sind und dass die Deutschen ausgesaugt werden, salopp gesagt, einfach weil es geht. Ja. Weil es durchgeht. Ja, es ist ja alles im Bereich Wirtschaft, das ist Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, solange sich die Deutschen das gefallen lassen, werden sie die höchsten Preise haben, werden sie die höchsten Steuern haben und werden sie die wenigste Gegenleistung bekommen. Es wird halt immer schlimmer, weil man sieht, es funktioniert.
Ja. Und man redet ja den Leuten immer ein. Ja, wir sind, Deutschland ist doch ein reiches Land, heißt dann immer. Wir können doch abgeben. Wir können doch ins Ausland abgeben. Wir können doch Leute reinholen, finanzieren. Wir sind doch ein reiches Land. Und das haben die Leute eben im Kopf. Die denken sich dann, ja, wir sind doch eigentlich ein reiches Land. Auch wenn es ihnen selber schlecht geht.
Was sind denn so Projekte, weil Sie sagen, ins Ausland abgeben? Was fällt Ihnen hier spontan ein? Wo wird denn deutsches Steuergeld ins Ausland verschifft?
Ja, das sind ja die berühmten Entwicklungshilfeprogramme, eben die Radwege in Peru, die berühmten, wo niemand fährt. Ich habe selber gesehen, ich war auch in Asien, habe ich auch Radwege gesehen, bestimmt auch von Deutschland, wo Autos parken, da parken Autos, da fährt nie ein Fahrrad dort. Also das ist ja noch relativ direkt. Nur das meiste findet ja über das Eurosystem statt, die meiste Ausbeutung. Also das ging los, dass der Euro, die D-Mark wurde zu einem viel zu niedrigen Kurs damals eingeführt. Also wir haben viel zu wenig Euros für unser D-Mark damals bekommen. Da haben wir ja schon mal massiv Vermögen verloren. Dann ging es los, dass die Preise, es wurde immer versprochen, es wird ja alles billiger mit dem Euro und ihr verdient mehr und es geht euch allen besser. Da war genau das Gegenteil. Der Lohn ist 1:1 umgerechnet worden. Dagegen die Preise, hieß es dann plötzlich, eine D-Mark ist ein Euro. Obwohl sie normalerweise 1,96 D-Mark sind ein Euro, aber da haben wir dann viele Preise wurden einfach direkt in Euro, einfach nur das Währungszeichen ausgetauscht. D-Mark war dann plötzlich Euro. Also es ist unglaublich, was da passiert ist. Und dann kommt natürlich dazu, dieser Handelsbilanzüberschuss von Deutschland. Da wird ja immer gerühmt, wir haben einen riesen Handelsbilanzüberschuss. 8% vom Bruttoinlandsprodukt, Außenhandelsüberschuss. Das ist aber nichts Gutes. Und die Italiener und Spanier vor allem, die haben ja ein enormes Handelsbilanzdefizit zu Deutschland. Und das führt ja zu diesen berühmten Targosalden. Das heißt, die Italiener kaufen jetzt Autos aus Deutschland, zahlen die aber gar nicht. Die lassen einfach anschreiben. Also es fließt kein Geld zurück nach Deutschland. Wir exportieren unseren Wohlstand. Also was wir exportieren, das ist wie ein Unternehmer, der kräftig verkauft, hat aber gar keine Einnahmen, weil die Leute immer nur anschreiben bei ihm. Mhm. Der geht auch pleite. Mhm. Und das Geld fehlt. Das ist im Billionenmaßstab, was da passiert. Ein Handelsbilanzüberschuss bedeutet immer eine Verarmung der eigenen Bevölkerung.
Ein Mitgrund ist ja, jetzt haben wir ja sicherlich an den Schaltstellen zahlreiche unfähige Politiker, uns würden wahrscheinlich viele Beispiele einfallen, die wir aufzählen können. Wir haben aber auch Korrupte und Korruption, systemische Korruption, weil beispielsweise an Radwegen in Peru oder ähnlichen Sinnlosprojekten kann mir niemand erzählen, dass nicht irgendjemand mitpartizipiert, der genau das haben möchte, dass Geld dorthin fließt, damit wieder irgendwer sich etwas einstecken kann. Also wir sind hier sicher ganz weit vorne auch in Europa dabei, was diese systemische Korruption betrifft. Aber Sie beschreiben auch die Staatsschulden als ein großes Problem. Ich habe es mir angesehen in Vorbereitung auf die Sendung. Deutschland hat aktuell ausgeschildert ungefähr 2,5 Billionen Staatsschulden. Das entspricht alleine über den Schuldendienst, über die Zinsen, 5.000 Euro je Sekunde mehr Schulden. Auch wenn Deutschland keine neuen Schulden aufnimmt, ist in der Sekunde, während wir hier sprechen, 5.000 pro Sekunde mehr Schulden. Das wirkt sich natürlich auch dramatisch aus und verengt ja auch den Spielraum für die Politik.
Vor allem die Zinslasten werden ja immer höher. Also wir haben einmal das Problem, dass die Staatsschulden, die Summe selber steigt, und dann haben wir das Problem, dass die Zinsen aufsteigen. Also alle reden immer von Zinssenkungen. Ja, die EZB senkt doch die Zinsen. Ist doch alles wieder schön, die Zinsen sinken. Nur wenn Sie an den Markt schauen, wenn Sie jetzt den Markt für Staatsanleihen anschauen, da steigen die Zinsen weiter. Also wir sind jetzt wenn man europäische Staatsanleihen nimmt, sind wir auf dem höchsten Niveau seit 2011. Also EZB senkt, aber der Markt geht weiter nach oben. Diese kommen gar nicht am Markt an, diese Notenbank-Zinssenkungen. Und je höher der Zins ist, umso höher muss ich natürlich für diese ganzen Schuldenberge, muss ich natürlich immer mehr Zinsen auch bezahlen. Und dann wird natürlich getrickst auch bei den Staatsschulden von Deutschland mit diesen Sondervermögen. Mhm. Das hört sich so schön an, wir haben Sondervermögen. Vermögen ist doch was Schönes.
Vermögen heißt ja, man hat was.
Eben, man hat was. Mhm. Dabei sind Sonderschulden, die aber nicht offiziell eingerechnet werden in das Ganze. Das ist das Gemeine.
Und die rechnen sich, haben Sie gesagt, mit 400 Millionen?
Bis zu 400, also gibt es Studien, bis zu 400 Milliarden.
Milliarden,
400 Milliarden. Nur für die eine Billion, die man ja jetzt Sondervermögen, Sonderschulden macht, kann das bis zu 400 Milliarden nur Zinsen in den nächsten 10 Jahren bedeuten. Also sind 40% von dem, was wir haben, können wir gleich an Zins wieder rausgeben.
Das bedeutet, alleine über diesen Schuldendienst, über diesen Zinseszinsdienst muss der deutsche Staat vom Bürger einfach ganz viele Steuern absaugen und abpressen, damit er das bedienen kann. Richtig. Weil ich kann mir vorstellen, die EZB und die internationalen Banken, bei denen ja Deutschland verschuldet ist, die sagen dann nicht, ja, zahl halt mal 3 Jahre deine Schulden nicht zurück, sondern das sind die Ersten, die bedient werden.
Ja, natürlich. Das ist eben das Prinzip bei dem Ganzen. Man macht Schulden, das hört sich toll an, und dann muss ich aber Zinsen zahlen, und die Zinsen zahle ich aber für immer. Weil die Schulden werden ja nicht kleiner, die zahle ich für immer. Also und am Ende müssen eben dann die Steuern wieder erhöht werden. Das sagt ja auch der Steuerzahlerbund in Deutschland. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Und das stimmt auch. Am Ende müssen die Steuern noch weiter angehoben werden, nur damit ich den Schuldendienst leisten kann.
Was ist denn das Hauptproblem aus Ihrer Sicht? Die Politiker, die Projekte, die sie betreiben, also Geld ins Ausland, da haben wir ja noch gar nicht über Ukraine-Hilfe etc. gesprochen, oder die Staatsschulden? Oder ist es ein Mix aus allem? Was ist das Hauptproblem aus Ihrer Sicht?
Das ganze System ist eigentlich das Problem. Also einmal das Finanzsystem, das auf Zinsen basiert. Und Zinsen heißt eben, dass sich die Schulden zwangsläufig immer mehr vermehren. Durch Zinsen, Zinseszins. Weil man kann einen Staat nicht so betreiben wie jetzt ein Privathaushalt. Ein Privater, wenn der Schulden hat, der spart und zahlt die irgendwann ab. Und ein Staat kann das einfach nicht. Weil der ganze Schuldenberg, den wir haben, eben über Zins und Zinseszins immer nur wachsen kann. Also Schulden müssen expandieren, und der Staat kann die letztlich nie zurückzahlen, diese Staatsschulden. Es gibt ja nur einen Staat, der das überhaupt in der Geschichte je gemacht hat, das war Rumänien. Rumänien hat damals tatsächlich mit enormen Sparmaßnahmen, mit enormer Verarmung der Bevölkerung, haben dies bis 1990 geschafft, alle Staatsschulden komplett abzuschaffen. Und als sie dann weg waren, kam die Revolution. Und was haben die neuen Machthaber gemacht? Sofort wieder kräftig Schulden gemacht, das Ganze. Also es gab nur einen Staat, aber auch mit einer enormen Verarmung der Bevölkerung, das Ganze. Letztlich ist es nicht möglich. Letztlich läuft alles auf immer mehr Steuern raus und natürlich diese Leute, und es sitzen natürlich auch die falschen Leute an den Schalthebeln, ganz klar. Das sind Leute in der Politik, die haben teilweise keinen Schulabschluss. Mhm. Die haben noch nie wirklich gearbeitet. Also, und die wollen uns hier erklären, wie wir zu wirtschaften haben.
Ja, und sie erklären es uns nicht nur, sie setzen es ja auch eiskalt um. Und die Leute, die arbeiten, werden ja auch immer weniger, die noch etwas schaffen, die werden dann ausgebeutet und geschröpft bis zum geht nicht mehr. Jetzt haben Sie den interessanten Punkt angesprochen mit dem Finanzsystem und Sie haben dann von der Revolution gesprochen. Also es gibt ja schon Kreise, die absolut davon profitieren, so wie Sie das beschrieben haben. Natürlich sind die im unteren 0,-Bereich irgendwo angesiedelt, aber es gibt Kreise, die von den Zinsen profitieren, weil sie damit mühelos einfach immer Geld bekommen.
Richtig.
Von selbst, weil das läuft ja.
Und leistungsloses ist Einkommen.
Leistungsloses Einkommen und die wollen natürlich, dass die Welt verschuldet ist.
Natürlich. Natürlich.
Wo ist das anzusiedeln? Ist das die Sparkassenbank um die Ecke?
Nee.
Oder wo würden Sie sagen, wo muss man dort den Fokus hinrichten, wenn man wissen möchte, wo Deutschland verschuldet ist, wo die Welt verschuldet ist? Es betrifft ja nicht nur Deutschland.
Also man muss das weltweit sehen, richtig. Am Ende, wenn man das weltweit sieht, das ganze System, dann sitzen da an der Spitze eben wenige Leute, die den Großteil des ganzen Vermögens haben. Das ist einfach rein mathematisch. Wenn ich ein Zinseszinssystem habe, die Leute nehmen Kredite auf und der Kreditnehmer wird durch die Zinsen immer noch reicher. Also zwangsläufig durch Zinseszins konzentriert sich Vermögen bei immer weniger Händen. Und das rein mathematisch eben. Das ist wie bei Monopoly, da hat am Ende auch einer alles. Und wenn ich das weltweit sehe, dann komme ich zum Schluss, da müssen reiche Leute im Hintergrund sitzen, die man vielleicht nicht einmal kennt.
Aber wir haben ja erlebt mit den modernen Währungen die letzten 200 Jahre, dass es dann immer wieder zu einem Neustart kommt, weil irgendwann ist die Verschuldung so groß, dass man nichts mehr holen kann. Und dann stoßen halt die Staaten und die Währungen an ihre Grenzen und dann gibt's einen Crash, eine Währungsreform, was auch immer, und es wird über einen Reset ein Neustart gemacht.
So wurde es bisher immer gemacht. Meistens über einen Krieg dann auch noch. Dass dann noch ein Krieg kommt, der alles kaputt macht und dann hat man ja wieder Aufbaupotenzial. Man zerbombt alles. Ist ja auch die Frage, warum Deutschland so zerbombt wurde damals. Oder Österreich, glaube ich, auch.
Ja, natürlich.
Das war ja militärisch sinnlos. Also ich habe mal gelesen, man hat 40% der Gelder, die Alliierten für den Krieg, haben die nur in die Bomberflotten gesteckt. Also es wäre viel sinnvoller gewesen, dieses Geld in das normale Militär zu stecken, dann wäre der Zweite Weltkrieg viel schneller zu Ende gewesen. Warum? Weil das militärisch hat das wenig ausgemacht, die Bombardierung. Und da ging es halt dann darum, um wieder Aufbaupotenzial zu schaffen. Weil da kann ich dann investieren und da muss ja aufgebaut werden und da kann das System dann wieder richtig schön von vorne losgehen.
Ist ja jetzt in Gaza oder in der Ukraine ähnlich, wo ja auch schon die Investitionspläne für die Zukunft ja immer mehr offengelegt werden, wo man sagt, ja, Gaza soll die Riviera des Nahen Ostens werden und da kommen ganz neue Landschaftsstrecken. Und in der Ukraine haben sich ja große Investoren wie BlackRock schon weite Landstriche gesichert. Und auch Wiederaufbaufonds in der Ukraine ist ja auch schon mehr oder weniger längst ausgehandelt worden. Das bedeutet, wenn die dann wieder investieren können, die großen Kapitaleigner, dann ist das für sie auch wieder ein Geschäft, weil sie auch wieder Vermögen abziehen können, weil beispielsweise den Aufbau in der Ukraine wieder maßgeblich wieder der deutsche Steuerzahler löhnen können.
Naja, der Krieg gehört fest zu dem System. Also man muss sich da keine Illusionen machen, weil viele denken, ja, Kriege gibt's heute nicht mehr. Aber das ist ein fester Bestandteil in dem System. Da gibt's ein gutes Buch von Gustav Ruland, das ist über 100 Jahre alt, System der politischen Ökonomie. 3 Bände. Und der hat das damals schon untersucht. Und der schreibt auch drinnen, der Krieg ist die Erwerbsart der Reichen, schreibt er da. Also der Krieg gehört fest zu dem System dazu. Weil wer da Geld hat, der kann unglaublich, kann der gewinnen dabei. Und das Problem ist halt auch beim Zinssystem, dieser ganze Kapitalstock wird ja immer größer durch rein mathematisch und der muss irgendwie ja investiert werden und irgendwann habe ich ja keine Möglichkeiten mehr, wenn alles aufgebaut ist und dann muss eben kaputt gemacht werden, damit wieder investiert werden kann. Das ist so solange wir in diesem Zinssystem bleiben, werden wir immer wieder da reinkommen in das.
Waren die letzten Krisen, die wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, immer irgendwelche Ausbeutungsraubzüge? Weil ich denke jetzt eben Klima, die ganze Klimageschichte, unglaubliche Milliarden, die hier locker gemacht wurden. Das lief ja immer so, vergleichbar auch mit Corona. Es ist ein Notstand, der Staat sagt, ja, wir müssen da jetzt ein Sondervermögen oder Ähnliches locker machen. Das sind ein Budget von 100 Milliarden beispielsweise. Und die Aufträge bekommen ja dann wieder diese Konzerne, bei denen ja die Banken überall drinnen hängen. Und die bekommen dann quasi das Steuergeld für die Klimarettung, für Corona-Impfungen oder Ukraine-Hilfe läuft ja genauso. Waren das immer so Krisen, die auch das System, die auch dem System eine Lebensverlängerung ermöglicht haben?
Ja, natürlich. Ja, ist richtig, ja.
Wann kommt denn der nächste Crash? Sie haben 2000, im Jahr 2000 den Börsencrash, also diese Internetblase, den Internetcrash ja auch mehr oder weniger angekündigt vorausgesagt. Sie haben die Finanzkrise 2008 vorausgesagt und auch, dass es mit dem Euro Probleme geben wird, was ja tatsächlich 2010, 2011 dann der Fall war. Jetzt schreiben Sie im aktuellen Buch, das, was auf uns zukommt, stellt alles in den Schatten. Warum? Und wann kommt es?
Wann es kommt, kann ich natürlich nicht sagen. Es wird kommen. Wann es kommt, kann man, da wird man immer, man versucht immer einen so festzunageln. Jetzt sag mal, wann genau kommt's? Und dann kommt's nicht. Ja, da sieht man, der spinnt doch. Ja. Aber man kann es nicht genau sagen, wann es kommt. Ich kann nur sagen, es wird kommen. Nur wenn ich mir denke, Finanzkrise damals, wir sind ja heute Dimensionen, die Schulden, das ist ja Dimensionen größer. Oder auch die Börse, wenn ich sehe, wir haben damals einen Stand von ungefähr 8.000 beim DAX gehabt und jetzt sind wir bei 24.000. Mhm. Also seit der Finanzkrise, das ging ja nur noch hoch. Das ist ja die längste Horse, die es überhaupt je in der Geschichte gegeben hat. Hat es nie gegeben, dass das so lange geht, ohne Korrektur, ohne Krise, ohne irgendwas. Es ging ja nur nach oben. Mhm. Und inzwischen sind wir ja so weit, dass das völlig losgelöst ist von der Realität. Also die Börsen steigen, obwohl die deutsche Wirtschaft immer mehr absackt. Wir sind ja seit Jahren in einer Rezession drin. Und trotzdem feiert der DAX alle Monate mal wieder einen neuen Rekord. Das hat es ja noch nie gegeben, sowas. Also völlig von der Realität losgelöst. Und da kommt dann wieder, da wird eben angekündigt, oh ja, es gibt bestimmt eine Zinssenkung der Notenbank, jetzt wieder Zeit für einen neuen Rekord. Da wird immer wieder irgendwie eine Meldung gebracht. Oder auffällig war es auch mit dem Ukraine-Krieg, als der losging 2022 im Februar. Und Anfang März kam plötzlich die Meldung oder das Gerücht, es gibt jetzt gleich Friedensverhandlungen mit Russland. Auf die warten wir ja bis heute. Und da hat der DAX in einem Tag 1.000 Punkte gemacht. Einfach so, nur aufgrund eines Gerüchts. Mhm. Als sich das dann zerschlagen hat, hätte der DAX sofort wieder runtergehen müssen. Ist er aber nicht. Also so wird bei Corona ja dasselbe. Es ging kräftig runter, 40%. Und plötzlich aus dem Nichts ist es wie verrückt nach oben. Im Jahr 2000 der DAX mit einem neuen Rekord. Obwohl wir die Corona-Krise hatten damals. Also völlig losgelöst von jeder Realität. Nur noch Gier und Spekulation. Und das geht nicht gut. Wenn das kracht, dann, weil im Jahr 2000, da hat man ja wenigstens noch ein bisschen eine Grundlage. Da hat man Wirtschaftswachstum, da konnte man auch sagen, gut, das Internet wird auch einiges verändern. Also da war wenigstens irgendwie noch was dahinter, aber heute ist ja gar nichts mehr. Das sind nur noch irgendwie Märchen, die so in die Welt gesetzt werden.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Und das bläht sich immer mehr auf. Ja. Es ist immer mehr Geld, zumindest in der Theorie, in Umlauf. Und irgendwann wird sich das wieder auflösen und das ist dann der Crash.
Ja.
Aber was schätzen Sie ungefähr vom Zeitverlauf? Ist das eine Sache, die kann ganz schnell gehen, weil sich das an irgendetwas entzündet?
Es wird schnell gehen.
Oder kann sich das jetzt noch 10 Jahre ziehen?
Es kann einen externen Auslöser geben, zum Beispiel Ukraine-Krieg könnte sich ausweiten, könnte eskalieren oder sonst was. Also da gibt's mehr oder einen Terroranschlag oder sonst irgendwas. Das könnte schon ein Auslöser sein, dass das kracht. Und wenn's kracht, nächste Mal, da wird's keine Erholung mehr geben. Nicht so wie die Corona-Krise geht runter und ganz steil wieder nach oben. Sondern wenn das mal, dann wird's nur noch runtergehen, das Ganze. Mhm. Wie es eben in der Weltwirtschaftskrise war. 10 Jahre nur nach unten, 10 Jahre Depression.
Oder Japan. Die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren.
Richtig. Oder Japan 1990, die hatten ja auch eine Immobilien- und Aktienblase. Und dann ist das kollabiert und die haben ja 30 Jahre ging es ja nur nach unten, das Ganze. Die haben ja jetzt, ich glaube, letztes Jahr überhaupt das erste Mal den Nikkei wieder auf dem Stand gehabt, wie man 1990 hatte. Mhm. Also so viel auch zum Thema, was immer heißt, bloß nicht verkaufen, wenn es einen Crash gibt, weil das erholt sich ja gleich wieder. Ich weiß nicht, ob man...
Kann 30 Jahre dauern.
Eben, ob man 30 Jahre warten kann. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass die Analysen, die Sie anstellen und auch viele andere Gesprächspartner, die wir bei Auf1 interviewen, das machen ja die auf der anderen Seite, die Mächtigen auch. Die haben ja auch ihre Planspiele, ihre Analysen, die kennen die Daten ja vom Innenleben her. Und die wissen ja genau, dass es auf einen Crash zugehen muss. Jetzt gibt es da verschiedene Formeln. Das eine ist die Einführung des digitalen Euro, wo es ja auch die Vermutung gibt, dass man das dadurch abfedern möchte, dass quasi die Einführung des digitalen Euro ja eine Art Währungsreform sein wird. Wann glauben Sie, wenn es mit dem digitalen Euro ernst wird? Es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, im Oktober wird es jetzt ganz schnell schon eingeführt und dann gibt es kein Zurück mehr. Jetzt ging erst in den letzten Tagen eine offizielle Pressemitteilung der EZB raus, dass man eben im ersten, also im zweiten Quartal 2026 alles mal auf Schiene bringen möchte und dann in den Monaten danach beginnen will. Was ist Ihre Prognose? Wie wird der digitale Euro eingeführt?
Also zeitlich weiß ich es nicht, aber die Bestrebungen sind auf jeden Fall da, wie Sie eben sagen. Weil heute ist es so, wenn sich da ein Bankcrash ankündigt, kann ich auf die Bank gehen, hebe einfach mein Geld ab in Form von Bargeld. Und dann bin ich erstmal draußen. Dann kann die Bank pleite gehen. Mhm. Nur wenn das alles digital ist, dann kann ich zuschauen, wie mein Vermögen einfach weniger wird. Die Bank geht pleite, mein Geld ist weg. Ich habe keine Möglichkeit, dem zu entgehen. Und das ist, denke ich, der Hintergrund von dem Ganzen, dass die alle vom Bargeld so, darum wird das Bargeld auch so verteufelt überall. Mhm. Also immer die Grenzen setzt man immer mehr runter, dass wo ich überhaupt Bargeld benutzen darf. Früher war das frei. Ich weiß noch, ich habe von Notaren gehört, früher war es üblich, dass ich auch ein Haus mit Bargeld gekauft habe. Da kam einer mit dem Koffer, 200.000 Euro, ich kaufe das Haus. Und das geht heute nicht mehr. Jetzt ist 10.000 Euro. Ab 10.000 Euro muss es überwiesen werden, das Geld. Mhm. Also das geht eindeutig in diese Richtung.
Jetzt hat das Weltwirtschaftsforum in Davos mit Corona die Parole des Great Reset ausgegeben, der große Neustart, der ja genau einen Crash sozusagen verhindern soll, der aber dazu führen soll, dass es eine ganz dramatische Vermögensumverteilung gibt. Also wir ersparen uns sozusagen den Crash und die Enteignung über einen Crash, aber dafür läuft die Enteignung Stück für Stück, Jahr für Jahr, so wie wir es ja auch seit Corona in der Praxis erleben, über die Inflation, über neue Steuern. Beim WEF wurde schon geschrieben, vor fast 10 Jahren, 2016, hat eine gewisse Ida Auken, das ist eine dänische Sozialistin, einen Artikel geschrieben, willkommen im Jahr 2030, ich besitze nichts, habe keinen Privat, kein no privacy und ich fühle mich besser wie eh und je. Das wurde uns ja angesagt und die verfolgen das, dort sind die mächtigsten Konzerne und die politischen Chefs dort vertreten. Würden Sie sagen, dass diese Enteignungsfantasien, die besitzen, das ist ja noch, das toppt ja noch das Plünderland sozusagen, dass der Mittelstand tatsächlich nichts mehr hat? Ich habe mir eingelesen, was die Frau Auken hier fordert und die wird ja überall hofiert dort. Man soll eben keinen eigenen Kühlschrank mehr haben, weil den soll man leasen. Man soll kein eigenes Handy mehr haben, kein Auto mehr haben, Carsharing überall, wie das am Land gehen soll. Keine Ahnung, erklärt sie nicht. Sie spricht ja sowieso nur mehr von den Städtern. Glauben Sie, dass der Deutsche, der sehr viel mit sich machen lässt und eben diese ganzen Steuern akzeptiert, dass er sich das auf Dauer gefallen lassen wird? Oder wird er irgendwann mal sagen, jetzt reicht's mir, ich will noch ein Vermögen haben?
Also ich denke, so extreme Sachen, die werden sich erst in der Krise durchsetzen lassen. Weil wenn da jetzt eine Finanzkrise kommt, wenn da Banken kippen und so weiter, da kann ich ja alles machen. Mhm. Also die Leute sind ja nur froh, dass sie irgendwie da noch einigermaßen durchkommen durch das Ganze. Also da wäre sowas natürlich denkbar, dass das so extreme Formen annimmt. Mhm.
Denken Sie, dass eine Krise mit eingeplant ist im großen Spiel?
Möglich. Also die Mächtigen, die wie Sie sagen, die wissen ja auch, wie das System aufgebaut ist, dass das eben gegen die Wand fährt. Das ist ja bekannt, rein mathematisch. Da muss ich ja nicht, muss ich ja nur ein bisschen logisch denken. Und dann werden die natürlich versuchen, das auch zu steuern, das Ganze. Weil wenn es außer Kontrolle gerät, das ist ja auch nicht in denen im Sinne, sondern bevor es selber an die Wand fährt, dann lasse ich es doch an die Wand fahren und hab's unter Kontrolle, das Ganze.
Ja, das ist ja auch meine Vermutung von Anbeginn, dass dieser Great Reset sozusagen der Versuch ist, das Ende dieses Währungszyklus, dieses Zinszyklus einfach in gewünschte Bahnen zu lenken, ja, damit die weiter die Kontrolle haben.
Ja. Das ist denkbar, ja.
Was empfehlen Sie denn den Zuschauern, die jetzt diese Sendung ansehen? Jetzt sagen Sie, es kommt ein Crash, wann er kommt, kann man schwer einschätzen. Das System hat noch viele Optionen zur Lebensverlängerung, aber irgendwann ist Ende und oder Sie lassen es kontrolliert an die Wand fahren. Was sagen Sie denn den Leuten, die noch etwas zu verlieren haben? Wie kann man sich denn irgendwo absichern?
Also sich von allem raushalten, was empfohlen wird. Also empfohlen wird heute, ich soll Schulden machen. Wird mir ja empfohlen, ich soll das einfach machen. Empfohlen wird, ich soll Immobilien kaufen. Empfohlen wird, ich soll Aktien kaufen. Also von allem raushalten, was so offiziell empfohlen wird. Komischerweise wird nicht empfohlen, dass ich Edelmetalle kaufen soll. Mhm. Obwohl ja der Goldpreis, wenn ich jetzt Aktien nehme und Gold sich besser entwickelt wie die ganze Börse. Also da sehen Sie auch keine Schlagzeile, Goldpreis neues Rekord hoch. Das heißt bloß immer DAX neuer Rekord. Mhm. Aber von Edelmetallen redet niemand. Also das ist auch interessant. Und darum denke ich, dass man mit Edelmetallen eigentlich ganz gut aufgehoben ist.
Also immer das machen, sagen Sie nicht, warum sagen Sie Immobilien nicht? Das heißt ja immer, Immobilien halten den Wert grundsätzlich und eine Immobilie ist auch immer irgendwas wert im Vergleich zu einem Aktienbrief.
Ja, das Problem ist halt, die Immobilien sind sehr greifbar für den Staat. Also ich habe ein Grundbuch, da steht drin und da stehe ich drinnen. Den Goldbarren, den kann ich irgendwie zur Seite schieben. Davon weiß niemand was. Ich kann mein Bargeld auch nehmen, irgendwo hingelegen. Aber die Immobilie kann ich ja nicht verstecken. Also die ist fest im Grundbuch. Der Staat weiß ganz genau, ich habe die Immobilie und der weiß auch, was die wert ist, die Immobilie.
Also Sie gehen ja von einem Szenario aus, dass der Staat wieder mehr Geld benötigt.
Richtig.
Und dass er dann sich das natürlich von den Bürgern, die noch etwas haben,
genau,
das werden ja immer prozentuell auch immer weniger, dass er dann hingeht und sagt, ja, wo kann ich jetzt noch was holen? Ja, ich will mir Bargeld holen, ich will mir Gold über eine Goldsteuer holen, ich will mir Immobilien holen. Das sagen Sie, in diesem Szenario ist die Immobilie wenig flexibel.
Erstmal hat es das ja schon zweimal gegeben in der deutschen Geschichte. Einmal 1923 die Hauszinssteuer nach der Hyperinflation. Da mussten Immobilienbesitzer eine extra Steuer bezahlen und damit hat man ein Drittel des ganzen Haushalts finanziert. Also da ist ordentlich Geld reingekommen. Dann der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da mussten über Jahrzehnte Immobilienbesitzer diesen Lastenausgleich bezahlen. Und die Gesetze sind ja immer noch da. Die muss man nur in Kraft widersetzen. Also es ist nicht mal was Neues oder so. Und dann kommt dazu, das meiste Vermögen, die Hälfte des ganzen deutschen Vermögens ist in Immobilien. Also ich kann auf einen riesen Vermögensbatzen zugreifen. Ich kann einfach zugreifen übers Grundbuch. Der Staat trägt einfach 100.000 Grundschulden ein. Mhm. Jetzt abzahlen, heißt es dann. Ich kann nichts dagegen machen. Der trägt mir das einfach ein ins Grundbuch. Mhm. Und ich treffe ja nur eine Minderheit, weil nur 40% in Deutschland überhaupt Immobilien haben. Also die 60%, die sagen, mir ist egal, das soll mein Vermieter bezahlen, das Ganze. Also ich treffe nur eine Minderheit, ich kann unglaublich Geld rausholen und es ist einfach. Drei Punkte, die dafür sprechen, dass vor allem Immobilien getroffen werden.
Und ich treffe Leute, die was zu verlieren haben und Hemmungen haben, sich sozusagen dagegen wirkungsvoll zu wehren oder sich zu verweigern oder ähnliches. Ja. Also Immobilien sehen Sie in so einer ganz krisenhaften Zuspitzung, wo der Staat kommt und sich noch mehr erholen möchte, sehen Sie gefährlich. Glauben Sie tatsächlich, dass ein Lastenausgleich kommen wird in den nächsten Jahren? Sigmar Gabriel hat ja schon vor 1-2 Jahren ganz offen darüber gesprochen.
Gut, der wird kommen, natürlich. Weil der Staat braucht Geld bei der ganzen Überschuldung. Die brauchen Geld am Ende. Und wie gesagt, das Beste ist, auf Immobilien zugreifen.
Mhm. Goldverbot kommt nicht?
Der Goldmarkt ist zu klein dafür. Das ist das und es ist schwierig durchzusetzen. Also da ist so viel Gold, wo der Staat keine direkte Kontrolle drüber hat und das zu finden und es ist alles einfach zu aufwendig.
Jetzt haben Sie gesagt, keine Schulden. Das haben schon mehrere Leute bei mir in der Sendung gesagt, wo wir über Wirtschaft und wie kann man sich vorbereiten gesprochen haben und dann habe ich Zuschriften bekommen von jüngeren Zuschauern, die sagen, ja gut, die Rentner haben ja größtenteils die Schulden auf ihr Eigenheim abbezahlt, weil irgendwann ist die Laufzeit von 25, 30 Jahren vorbei. Aber wir stehen noch selbst im Saft, sind noch mittendrin. Beispielsweise hat mir jemand geschrieben, mein Haus oder meine Wohnung ist 500.000 wert oder ich habe es um 500.000 gekauft. Jetzt sind noch knapp 200.000 Schulden offen. Was soll ich denn jetzt tun? Ja, soll ich jetzt mein Eigenheim verkaufen, wo die Preise so schlecht sind, wo man nicht ordentlich Käufer findet? Oder soll ich da weiter schauen und halt die Schulden nicht anhäufen? Was würden Sie denn da empfehlen auf so eine Zuschrift?
Wenn jemand verschuldet ist, mit einer Immobilie. Also ich.
Wo der Wert der Immobilie ganz klar die Schuld übersteigt. Also jetzt in der jetzigen Phase oder auch in der Kaufphase. Gut,
noch sind sie ja relativ hoch, die Immobilien. Also eine richtige Korrektur der Immobilienmarkt noch gar nicht gemacht. Mhm. Also nach der Faustformel 1% Zinserhöhung bewirken 16% Immobilienpreisrückgang. Mhm. Müssten die sich schon längst halbiert haben, die Immobilienpreise.
Haben sie aber nicht.
Das ist haben die Phase, sie aber nicht. Ja. Eben. Und es steht noch an, das Ganze. Drum jetzt kann ich vielleicht noch verkaufen, obwohl es schwierig wird, weil sie immer weniger Käufer auch da sind. Mhm. Jetzt könnte ich vielleicht noch verkaufen, könnte noch mal aussteigen aus dem Ganzen. Aber wenn sich das natürlich halbiert, dann habe ich das Problem, dass der Immobilienwert den Kreditwert nicht mehr abdeckt. Mhm. Und dann ist die Bank verpflichtet dazu, Sicherheiten einzufordern. Wenn ich das nicht liefern kann, dann wird zwangsversteigert. Mhm. Dann wird die Immobilie billig zwangsversteigert und ich habe einen riesen Schuldenberg noch drauf. Das ist die große Gefahr.
Ja, aber was passiert, wenn jetzt wirklich die Situation eintritt, kann passieren, dass die Zinsen erhöht werden bei 3% Zinserhöhung, was ja Wahnsinn wäre, dann hat man ja eben gleich mehr, fast die Hälfte Wertverlust. Oder anderer Fall, es kommt zum Platzen einer Immobilienblase und die Preise gehen absolut in den Keller, aber dann trifft's ja alle, dann kommen ja auch die Banken nicht mehr nach, um unseren Zuschauer, der mir das geschrieben hat, auch noch zwangs zu versteigern. Da hat eine Regionalbank hat wahrscheinlich dann 500 Kredite einzukassieren.
Ja,
das kriegen die ja nicht
mehr. Vor allem, weil auch keine Käufer mehr da sind.
Die können dann schon zwangsversteigern, aber es kommt halt keiner
mehr. Es kauft niemand mehr. So weit kommt das dann am Ende. Mhm.
Aber das wäre ja dann wieder eine gewisse Sicherheit für jemanden, der sagt, ich habe noch eine gewisse Schuldenlast offen, das Restrisiko gehe ich ein.
Ich rate ab.
Sie würden es nicht tun.
Ja. Ich bin immer grundsätzlich verschulde ich mich nicht. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Leute gut schlafen können, wenn sie Schulden haben. Ich könnte es nicht.
Also in jedem Fall ist mal ganz klar, für neue Investments oder wenn man ein neues Auto will oder in den Urlaub fliegen will oder sonstige, da würden Sie auf alle Fälle strikt davon abraten. Oder auch für Investitionen, wenn jemand sagt, ich will mir jetzt 3 Grundstücke oder 3 Eigentumswohnungen kaufen, um die zu vermieten als Geldanlage. Und dafür Schulden aufzunehmen, das sehen Sie sehr kritisch.
Würde ich auch nicht machen. Mhm. Die Immobilienpreise sind einfach zu hoch. Mhm. Also wenn die sich halbiert haben, dann kann man darüber reden, dann lohnt sich das, aber nicht heute.
Mhm. Wie zuversichtlich gehen Sie denn in die Zukunft? Weil grundsätzlich, Sie sagen einen Crash voraus, Sie sagen voraus, dass Deutschland weiter ausgeplündert wird, aber an sich habe ich Sie ja jetzt nicht als sehr depressiven Menschen kennengelernt. Sie sind ja grundsätzlich fröhlich und auch positiv gestimmt. Woher nehmen Sie das denn? Glauben Sie, dass es nach einer Krise oder mit einer Krise grundsätzlich besser werden wird? Die Leute sich verändern werden?
Ich denke, es wird besser werden hinterher. Also man sagt immer, ich bin ein übler Pessimist, aber das bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich ein Optimist, weil ich eben sage, es wird besser werden hinterher. Nur wir müssen halt durch das Ganze irgendwann mal durchkommen. Also erstmal wird es schlimmer werden. Es muss erst schlimmer werden, bevor es wieder besser wird.
Mhm. Und so warum, sehe ich das. Warum glauben Sie, dass es besser wird? Weil dann der Friedrich Merz plötzlich nicht mehr so denkt, wie er jetzt denkt, oder weil sie glauben, es wird besser, weil die Leute aufwachen werden und weil es ein Umdenken geben wird.
Weil es ein Umdenken geben wird. Also heute beherrscht ja auch Spekulation und Gier, gerade an der Börse. Die Leute sind ja dermaßen gierig, oder auch Kryptowährungen. Da geht's ja immer nur darum, was muss ich machen, damit ich nicht mehr arbeiten muss, damit ich leistungsloses Einkommen habe. Nur noch um das geht's ja. Oder Jugendliche, die ihr Taschengeld jetzt in die Börse stecken sollen oder so auch machen, nur weil man ihnen einredet, dann musst du mit 30 nicht mehr arbeiten. Mhm. Das ist ja keine Motivation, sowas. Mhm. Also so kann die Welt nicht funktionieren. Und wenn das Denken mal weg ist, wenn diese ganze Gier mal weg ist, dann sieht's auch wieder besser aus.
Also die Leute müssen in der Realität ankommen. Wenn die ganzen Seifenblasen und Finanzblasen platzen, dann werden sie in der Realität aufschlagen und dann glauben sie, ist noch genügend Potenzial auch in den Europäern und in den Deutschen, dass sie sich nochmal neu aufstellen.
Also es gibt ja auch Prophezeiungen. Es gibt ja alte Prophezeiungen da über diese Zeit. Gut, da kann man dran glauben oder auch nicht, aber ich finde sie relativ realistisch. Und die sagen ja alle, dass da eine schwere Krise, sogar ein Krieg kommen wird und dass es danach eine sehr gute Zeit geben wird. Mhm. Also das halte ich schon für realistisch.
Wird aber an uns liegen, dass wir was dazu beitragen, Richtig. Weil in den Shows, Sie haben es ja gesagt, einfach nur zu hoffen, dass man mit 30 nicht mehr arbeiten muss, das ist ja nicht die Mentalität, die auch Europa groß gemacht hat.
Genau.
Es muss angepackt werden, es muss was getan werden.
So ist es. Und vor allem eben Aufklärung. Aufklärung der Bevölkerung, dass die eben sehen, es muss was gemacht werden, es stimmt nicht, was man uns so einredet und nur so kann eine Änderung überhaupt kommen.
Ja. Wir werden uns weiterhin Mühe geben. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Hanich. Es hat mir Freude gemacht und wir sehen uns demnächst wieder.
Vielen Dank.
Danke Ihnen auch, dass Sie dran geblieben sind, dass Sie dieses Interview über Plünderland, das Buch, das auch ein Jahr nach Erscheinen noch aktuell ist, mit mir heute geführt haben, dass Sie Auf 1 unterstützen, dass wir diese Aufklärungsarbeit machen können. Das Buch ist im Auf 1 Shop erhältlich. Jeder Einkauf im Auf1-Shop, das wissen Sie als Stammzuseher, unterstützt die Aufklärungsarbeit von Auf1 und unseren Sendebetrieb. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns helfen, dass wir weitermachen. Bleiben Sie informiert, bringen Sie Ihr Vermögen so gut es geht in Sicherheit und beschäftigen Sie sich vor allem damit. Denn die Enteignung geht weiter und der nächste Crash, hat Herr Hanig heute gesagt, kommt bestimmt.